Sven, Sven, wo bist du? Harald? Harald? Harald, ich kann... Bist du irgendwo? Ich kann dich schlecht verstehen. So, Harald, es rauscht.
Das ist ein SNR, meine Lieben, wa? Aber ich blende euch da jetzt mal raus und verbessere den SNR.
Omni Direkt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Omni Direkt. Mein Name ist Dennis Kraus und mit mir in der Leitung der geschätzte Kollege Lamalfa und der geschätzte Kollege Sünder. Moin, ihr
beiden. Moin in den Norden, moin in die ganze Republik.
Moin.
Dann lass uns doch gleich mal anknüpfen an unser Intro. Ihr beiden habt mit Harald Bonsel und Sven Kreher gesprochen über das Thema SNR-Messung. Das Ganze basierte ja im Grunde auf einem Artikel, den Sven mit zwei Kollegen von Phonak bei uns veröffentlicht hat in Heft 46. Harald Bonsel hat sich daraufhin gemeldet, wollte auch etwas dazu sagen. Daraufhin haben wir uns gedacht, bringen wir die beiden doch sozusagen an einen Tisch. In diesem Fall war es nur der virtuelle Zoom-Tisch. Und ihr habt mit den beiden gesprochen. Wie fandet ihr es denn?
Ja, Jan, wie fandest du es denn? Also erstmal, wir haben mit den beiden nicht sozusagen als aktive Sprecher gesprochen, sondern die beiden haben miteinander gesprochen und wir haben nur ab und zu mal ein bisschen was noch eingebracht. Und das fand ich eigentlich schon eine total schöne Situation, einfach mal so zwei absoluten Cracks da zuzuhören, die sich über das Thema SNR austauschen.
Naja, ich würde mal sogar so weit gehen und sagen, mit drei Cracks, und ich war der Amateur am Tisch. Ja, also das ist schon als Nicht-Akustiker gesprochen doch ein sehr emotionales Thema gewesen, wenn man so den drei eingefleischten Akustikern da irgendwie da folgen wollte. Und dann merkt man erst so richtig, womit sich so ein Hörakustiker den ganzen Tag beschäftigt, ne? Oder wie siehst du das, Thomas?
Ja, und die Quintessenz ist ja eigentlich, dass es schon eine Norm gibt, die man sozusagen ausmessen kann. Das etwas ist, was der Hörakustiker im Fachgeschäft machen kann, mit einer Messbox oder auch mit einem anderen Verfahren. Aber es geht Sven Kreher ja darum, dass eigentlich ein Standard auch existieren sollte, auf den sich die Hersteller einigen, sodass man sich einfach auch drauf verlassen kann, was der Hersteller sagt, stimmt so, und da muss ich jetzt eigentlich gar nichts nachmessen. Und das war schon eine sehr interessante Diskussion zwischen den beiden. Also jemand, der vom Fachgeschäft ausdenkt, und auf der anderen Seite jemand, der von Herstellerseite ausdenkt.
Insofern wäre es ja mal interessant zu sehen, vielleicht da nochmal einen Schritt weiter zu gehen in Zukunft, was das Thema betrifft. Aber klar ist doch aus meiner Sicht, dass da eine Frage aufgeworfen wurde insgesamt, über die sich doch selbst solche, ich sag mal, ich nehme das Wort gerne mal in den Mund, Dennis, Experten, ne?
Fachexperten, bitte.
Fachexperten, come on, lass uns joken. Wie das Thema allein schon bei denen einschlägt und wie unterschiedlich da Positionierungen auch sein können, ja, ne? Und Sichtweisen.
Und ich denke, was uns jetzt noch gut tun würde, wäre einmal eine Sicht aus Sicht der Forschung. Da fallen uns bestimmt auch noch interessante Gesprächspartner ein, die wir mal zu dem Thema in Zukunft befragen können.
Vielleicht nimmst du jetzt schon zu viel vorweg.
Ich würde es jedenfalls begrüßen.
Na gut.
Aber während ihr beiden dieses Gespräch geführt habt, war ich quasi zeitgleich im wunderschönen Detmold, war ich vorher noch nie, und habe ein Firmenjubiläum, eine Feier besucht, 80 Jahre Hörgeräte Baschlebe. Astrid Baschlebe hatte mich eingeladen und ich dachte mir, ach komm, das schaue ich mir mal an. Und ich habe da wirklich in ganz toller Atmosphäre bei wunderbarem Wetter eine wirklich schöne Feier erlebt. Hat mir sehr gut gefallen.
Super. Und bist auch bestimmt den einem oder anderen begegnet, oder?
Durchaus. Also eine Baschlebe ist ja ein arrivierter Betrieb. Ich meine, wer 80 Jahre in der Branche unterwegs ist, hat sicherlich einiges gemacht. Und Astrid Baschlebe engagiert sich ja auch für den Berufsstand und so weiter. Und insofern, natürlich habe ich da einige Leute getroffen. Was ich aber so schön fand an dieser Feier war, dass Carsten Baschlebe, das ist der Bruder von Astrid Baschlebe, mit dem sie zusammen die Betriebe führen, 8 sind es aktuell an der Zahl, verteilt auf den Lippe-Kreis und auf den Rhein-Sieg-Kreis. Kreis rund um Köln, dass Carsten Baschlebe einen Rückblick auf 80 Jahre Firmenhistorie geworfen hat. Das waren bestimmt 100 Gäste da. Es wurde gefeiert in einer Privatbrauerei in Detmold. Und da hat er einfach mal so ein bisschen erzählt, wie deren Opa, die beiden führen das Unternehmen heute in dritter Generation, Günther Baschlebe, der Opa von den beiden, hat das halt wirklich im Oktober 1945, gleich nach dem Krieg, gestartet, ne? Als Radio- und dann später Fernsehfachgeschäft. Und der hat sich überlegt, dass Hörgeräte ja ganz gut zumindest zu diesem Radiometier passen und hat sich da dann so reingefuchst, ne? Und die haben im Grunde schon lange, bevor der Berufsstand überhaupt etabliert war oder wurde, Hörgeräte angepasst. Spannende Geschichte, sehr viel Pioniergeist, sehr viel Tüftelei, auch viel riskiert, Mut war dabei. Ne? Wir denken an die 80er Jahre, als dann auf einmal Mediamarkt, Saturn und so weiter aufkam, wurde das dann ja für Fernsehgeschäfte echt nicht mehr so witzig. Der Vater von den beiden hat ihnen erzählt, mit dem Aufkommen von diesen großen Elektronikmärkten konnte er im Grunde jede Woche seine Einkaufspreise in den Prospekten der großen Geschäfte sehen. War natürlich wenig erfreulich. Insofern war denn die Konsequenz alles auf Hörgeräte mit Erfolg, wie man ja dann gesehen hat. Also wirklich ganz toll da.
In anderen Worten, dieser Betrieb weiß ganz wohl und sehr genau, was es bedeutet, einer Vertikalisierung eines Marktes sich zu konfrontieren.
Genau. Und sie haben da eben dann die Konsequenz draus gezogen, Fernseher und Radiotechnik rauszuwerfen und alles auf Hörgeräte zu setzen. Betreiben heute 8 Geschäfte, bilden aus und so weiter und so fort. Also wirklich rundum sehr vorbildlich, sage ich jetzt einfach mal.
Und was für ein Fall von History Repeating. Heute ist es wieder der Fall, dass bei Saturn und Mediamarkt und so weiter plötzlich jemand kommt, der da auch Hörgeräte verkauft, in Form von Apple AirPods zum Beispiel.
Richtig. Wobei den Effekt sehe ich jetzt noch nicht ganz so groß.
Der wird nicht so dramatisch sein. Und vor allen Dingen wird man nicht die eigenen Hörgerätepreise in der Mediamarkt-Zeitung sehen.
Eben genau das insofern. Aber Thomas, da du schon das Wort ergreifst, ne, du hast einen hochinteressanten Artikel diesmal beigesteuert, unter anderem.
Und warst als Detektiv unterwegs.
Das Ohr ist nicht allein. Ist die Überschrift. Worum geht's da? Du knüpfst damit ja an das Interview, was du letztes Mal veröffentlicht hast mit dem Zahnarzt Thomas Schünemann. Und jetzt bist du noch weiter eingetaucht in das Thema.
Das Detektivsein in Sachen eigener Gesundheit war eigentlich der Ausgangspunkt, was mir auch nochmal sehr deutlich gemacht hat, dass man ein bisschen über den Tellerrand blicken sollte, wenn man Probleme mit den Ohren hat. Mhm. Und zwar war mein Ausgangspunkt gewesen, ihr wisst ja, dass ich Morbus Meniere habe, aber Das Gehör ist schon richtig lange stabil, also hat sich über Jahre nichts getan. Mhm. Und ich hatte aber Ende letzten Jahres oder im Herbst letzten Jahres 2 schlimme Hörstürze, wo ich auch dann jeweils 2 Wochen oder so richtig schlecht gehört habe. Und zwar auf meinem guten Ohr. Und das hat mir natürlich entsprechend Angst gemacht, dass ich dachte, mein Gott, da ist jetzt vielleicht auch so ein endolymphatischer Hydrops. Was das ist, wird auch in dem Artikel erklärt. Mhm. Da will ich jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen. Aber jetzt kam mir halt meine Erfahrung als Hörakustikmeister zugute, dass ich dann mich ausaudiometriert habe, nachdem der Hörsturz sich erholt hatte. Und ich habe halt gesehen, da ist absolut keine Spur im Audiogramm zurückgeblieben. Also habe ich daraus gefolgert, es muss eine andere Ursache geben, als jetzt einfach ein Event im Ohr. Ja. Und das hat mich
also dazu gebracht. Habe ich das richtig verstanden? Das Audiogramm davor wie danach waren identisch.
Identisch, genau. Und eben auch eine gewisse tagesformabhängige Hörkurve teilweise vorhanden gewesen. Und da habe ich gedacht, da stimmt was nicht. Das kann nicht allein am Ohr liegen. Und ich habe einfach mal prophylaktisch meine Halswirbelsäule unter dem MRT angucken lassen.
Wie bist du überhaupt auf den Gedanken gekommen?
Weil ich weiß aus meiner Erfahrung mit Tinnitus und ich hatte ja auch mal einen Artikel mit Sandra Kappner verfasst, die ja eine ganz super Tinnitus-Expertin ist. Es gibt bestimmte Anhaltspunkte bei Tinnitus, wo man davon ausgehen kann, wenn der so klingt, zum Beispiel wie ich, ein tiefes Brummen und ein Tiefton-Hörverlust, dass es von der Halswirbelsäule ausgehen kann. Mhm. Also nicht muss, aber kann.
Ja.
Und das wollte ich einfach mal checken. Und dann kam halt eben raus bei diesem MRT leider, dass ich eine Arthrose an jedem Halswirbel habe, also über die ganze Halswirbelsäule. Und da habe ich mir gedacht, wo kommt das jetzt wiederum her? Also die Detektivarbeit besteht ja darin, dass man nicht sagt, okay, da ist jetzt eine Arthrose und das ist die Erklärung, sondern ich will ja dann auch noch wissen, wo kommt die Arthrose her? Und da, ich will das jetzt gar nicht in voller epischer Bandbreite ausführen, das steht alles in dem Artikel, aber letzten Endes ist das Grundphänomen, dass ein Bein bei mir kürzer ist als das andere, entweder durch einen Beckenschiefstand oder weil wirklich der Knochen kürzer ist. Und das hat zu einer Fehlstellung geführt, die sich durch den ganzen Körper fortsetzt, die dann in der Halswirbelsäule endet. Und das wiederum hat letzten Endes zu meinem Hörproblem geführt.
So viel zum Thema Kettenreaktion.
Eine Kettenreaktion, aber es geht noch viel weiter. Und da kommt halt eben das Know-how von dem Zahnarzt Thomas Schünemann dazu, der was anatomisch wirklich ganz Neues für mich rausgefunden hat übers Ohr. Das solltet ihr aber in dem Artikel nachlesen. Ich möchte jetzt hier nicht unsere Sendezeit damit sprengen. Es gibt jedenfalls in diesem Artikel auch eine Grafik, die das zeigt, diese anatomische Besonderheit. Und das ist auch was ganz Besonderes. Die haben wir extra anfertigen lassen.
Genau.
Weil das findest du einfach in keinem Anatomiebuch.
Und also in anderen Worten, Grund. Wir reden hier über eine Thematik, die so medizinisch kaum, noch niemand beleuchtet hat. Kann man das so festhalten?
Noch niemand, da bin ich immer vorsichtig. Also es ist schon bekannt, dass da etwas, also ich bring's mal auf den Punkt, es gibt tatsächlich eine direkte Verbindung zwischen dem Kiefer und den Gehörknöchelchen, die immer deshalb ignoriert wird, weil wenn man einen Schädel präpariert, um sich das anzugucken, geht diese Verbindung kaputt.
Mhm.
Man muss wissen, wonach man sucht, wenn man diesen Schädel präpariert. Und das hat dieser Zahnarzt in Marburg zusammen mit Medizinstudenten gemacht und konnte das auch belegen. Ja, da ist eine Verbindung. Und es ändert für mich unheimlich viel an der ganzen Betrachtungsweise von Hören und Hörstörung. Aber wie gesagt, schaut euch den Artikel an. Und ich bin auch absolut offen für Feedback, Meinungen dazu. Hat jemand schon mal was von dieser Verbindung gehört zwischen Kiefer und Gehörknöchelchen? Meldet euch gerne bei mir an sünder@omnidirekt.com. Lasst uns gerne darüber austauschen.
Das ist der Aufruf mit dem Hashtag Meckelknorpel, um nochmal in die letzte Podcast-Folge auch anzuknüpfen sozusagen. Ne?
Ja, bisher hat sich keiner bei mir gemeldet, was mir auch zeigt, wie neuartig dieser Gedankengang ist.
Denke ich auch. Aber Jan, auch du warst wieder fleißig. Du bist unter anderem völlig verrückt. Aus St. Mergen bei Freiburg nach Flensburg gefahren. Du wolltest aber keine Punkte abliefern, haha, sondern du hast einen noch recht frisch gegründeten Betrieb besucht. Was war da los?
Naja, also, dass ich mich in diesem Jahr sehr stark mit dem Thema Ausbildung beschäftigen möchte und werde und habe, das hat man ja schon in Ausgabe, wann war es, 45?
Ja.
Jana, da ja sehen können, wo wir aufgezeigt haben, dass jeder das Recht hat, sich frei zu entfalten. Jetzt wollen wir natürlich mit dieser Ausbildungsserie natürlich jedes Mal auch einen anderen Aspekt aufzeigen und nicht jedes Mal das Gleiche aufrollen.
Ja.
Und dieses Mal hatte ich das Glück, mit einer ganz tollen Auszubildenden, Lotta Matzen, in ein Gespräch zu gehen, die sich entschieden hat, bei einem Junggründerbetrieb ganz gezielt ihre Ausbildung anzugehen. Und die Geschichte, die hinten dran steht, da muss ich sagen, Chapeau. Also sowohl dieser Betrieb, wie sie es schaffen. Sie arbeitet allein mit zwei Meistern, muss man sagen. Ja. Die Lotta Matzen da einzubinden, ihr den Weg in den Beruf aufzuzeigen, wie sie dasteht, mit welcher Selbstsicherheit, wie sie die Ausbildung sieht. Also da sind viele Argumente drin, von denen ich sage, ja, es lohnt auch mal, diejenigen zu hören, die selber diese Ausbildung durchleben.
Was ich halt auch so interessant fand, war, du hast vor einiger Zeit ja mal in meinen Augen einen ziemlich spannenden Gedanken geäußert, nämlich dadurch, dass es in den letzten Jahren ja recht viele Gründungen gab und gleichzeitig die Auszubildendenzahlen sinken, dass es da eventuell einen Zusammenhang geben könnte. Ne?
Nach ja, dem natürlich. Motto,
wer gerade gegründet hat, der hat halt erstmal andere Themen, als gleich ein Azubi bei sich an Bord zu holen.
Richtig.
Nun hast du aber ein Beispiel aufgetan, das du hier wunderbar ausbreitest. Es ist ja auch auf unserer Titelseite, sind die drei ja zu sehen.
Ja.
Das halt eben zeigt, Leute, es geht doch.
Richtig, das ist genau der Punkt. Ich will niemals dahergehen und etwas generalisierend darstellen wollen. Und deswegen sage ich ja auch ganz deutlich, das, was die machen, das ist das, wie man es machen sollte. Die stehen nämlich da, mitten in Corona, kurz vor Corona, ich weiß es nicht mehr genau, gründen den Betrieb, lassen sich von nichts irritieren, warten keine Sekunde ab und wollen eigentlich schon eine Stellenausschreibung machen und auf einmal steht die Lotta Matzen in der Tür. Klar, ja. Da steckt auch ein Stück weit Glück dahinter.
Ja.
Ja, wenn du aber mit denen redest und weißt, dass die auch schon davor, als sie Angestellte waren, ausgebildet haben, dass sie das ganz gezielt machen, dass sie nicht unbedingt jeden nehmen wollen, dass sie eine klare Vorstellung haben wollen, wen sie im Betrieb haben. Also da sind ganz viele Argumente hinten dran. Und insofern finde ich, zeigen die, wie es geht oder gehen kann.
Und Jan, was ich auch noch total spannend finde, ist, dass die beiden sich bewusst dafür entschieden haben, in eine Lage zu gehen, die nicht viel Laufpublikum hat.
Ja, auch
weil
spannend.
Ich habe das nämlich ja auch, ich habe in verschiedenen, Situationen gearbeitet, einmal mit, einmal ohne Laufpublikum. Und Laufpublikum ist halt schon eine Sache, das kann einem auch wirklich den Fokus rauben. Ne? Also wenn man jetzt sowas hat, wo dann ständig jemand reinkommt, der einfach nur für 1 Euro eine Packung Batterien kaufen will, während man gerade einem Azubi zeigen will, wie man Otto-Plastik fräst zum Beispiel, ja, ist natürlich schwierig. Also das finde ich auch einen Gedanken, den sollte man sich als Gründer nochmal durch den Kopf gehen lassen. Wie kriege ich Kunden und will ich das eigentlich wirklich, dass wenn ich im Kundentermin drin bin, jederzeit jemand durch die Tür reinkommen kann und mich aus diesem Termin rausholt, wenn ich vielleicht an einem Tag mal alleine bin, wenn man gerade nur zu zweit ist, kann es ja auch sein, dass einer mal einen Schnupfen hat oder sowas, ne?
Klar, aber weißt du, dass dieses Konzept mit Gewerbegebiet und so, das begegnet mir ja nicht zum ersten Mal. Das habe ich schon ein paar Mal gesehen, ob das jetzt nimm mal die Saskia Siegler Koch letztes Jahr oder wie heißen sie in Landau hinten? Ah, ich komme nicht drauf. aber egal.
Du meinst die, die bei der Meisterschule sind?
Ja, genau.
Ich komme jetzt auch nicht auf den Namen, aber da habe ich immer drauf geguckt von der Meisterschule aus.
Genau, die drei. Kurzum, was ich sagen möchte ist, das ist schon eine Idee, die da auch oft verfolgt wird, aber was für mich noch viel wichtiger war das Thema Befähigung und Eigenständigkeit.
Das fand ich cool. Die trauen halt ihrer Auszubildenden auch was zu. Liegt vielleicht
nicht
auch
nur den Auszubildenden, auch den Kunden.
Ja.
Das ist ja genau der Punkt. Die gehen daher und sagen, das bringt mir alles nicht, wenn sich der Kunde am Ende des Tages nicht selbst helfen kann.
Richtig. Auch ein interessanter Punkt, wobei auf den gehst du ja aus, ich sag mal, Platzgründen jetzt nicht so ganz ausführlich ein.
Eben.
Es geht in der Geschichte vor allem darum, dass sie ihre Auszubildenden eben auch möglichst gut zu möglichst vielem befähigen wollen. Und das heißt ja eben auch so, wir kontrollieren jetzt nicht alles und machen immer ständig alles vor, sondern kommen recht schnell an den Punkt, an dem man der Lotta Matzen sagt, so, jetzt machst du das mal.
Genau.
Und Dennis, das erinnert mich auch an unsere Story mit Lennart Bandig, der damals ja auch erzählt hat, also er gibt Azubis richtig viel Verantwortung, bis dahingehend sogar das Otto-Plastik-Labor zu koordinieren.
Genau.
Warum nicht? Wenn jemand da Bock drauf hat, die Fähigkeit hat vom, sag ich mal, von der Auffassungsgabe her und sich da reinkniet, hat man doch mehr davon, als wenn man einen demotivierten, aber top ausgebildeten Mitarbeiter hat, der eigentlich keinen Bock auf die Aufgabe hat. Ja.
Richtig. Und wenn du den Bock erstmal entwickelst, dann stehst du auch nicht da am Ende des Tages in Lübeck in den Prüfungen und merkst dann als Prüfer, uiuiui, was habe ich hier für Leute vor mir oder sowas in Richtung, sondern ich habe ja eine ganz andere Motivation.
Ja, richtig, ja.
Insofern eine würdige Titelseite, die obendrein auch noch gut aussieht auf der OmniDirect Ausgabe 47.
Aber nicht zuletzt, Dennis, komm, lass uns noch mal einen Blick werfen. Du warst ja 2-mal diesen Monat wieder mal unterwegs oder 3-mal sogar.
Sogar 3-mal, aber die dritte Geschichte kommt erst im Juli-Heft. Die habe ich jetzt aufgrund der kurzen Zeit, weil das war erst letztes Wochenende, nicht mehr ins Heft gekriegt. Aber ja, wie gesagt, ich war einmal in Detmold und ich war auch noch im Salzkotten. Ich glaube, man spricht das so aus. Salzkotten. Ich würde ja sagen Salzkotten, aber wenn ich den Locals zuhöre, klingt das wie Salzkotten.
Okay.
Klingt ungewöhnlich. Aber wie auch immer, ich habe Sinfona besucht. Die haben, wie soll ich das nennen, eine Art Hausmesse veranstaltet. Unite 25 hieß das Ganze. Haben 50 Kundinnen und Kunden eingeladen und einfach mal gezeigt, was die alles anbieten. Und neben einer neuen Agenturmarke, die sie vorgestellt haben, Stoke, war sicherlich der andere Schwerpunkt der Veranstaltung Sina. Man kennt das ja, eine systemintegrierte Nachrichtenassistentin, die quasi automatisch über das ERP-System sich die Daten zieht, um dann eben Kunden mit Briefen und so weiter zu informieren, was gerade vielleicht Thema bei denen sein könnte, bis hin zur Nachversorgung natürlich. Und das Ganze erhält jetzt außerdem die WhatsApp-Komponente. Das heißt, auch WhatsApp wird in Sina integriert. Und sie haben parallel auch noch so ein bisschen einen Ausblick gegeben, was da noch alles zukommt. Also ne, Chatbot und eine Hyperpersonalisierung ist gedacht. Das bedeutet, man versucht mittels KI, Datenverarbeitung noch besser irgendwie rauszukriegen, was ist das eigentlich für ein Kunde, wie sehen die Antworten von dem aus, um sie dann sozusagen zu typisieren, nenne ich es mal, um daraus wiederum folgern zu können, wie man sie noch gezielter, noch besser, noch mehr auch in deren Duktus ansprechen kann. Und das war ein wunderbarer Tag im wunderschönen Salzkotten mit vielen tollen Leuten. Das hat mir sehr gut gefallen.
Und wir haben in dem Heft ja noch jemanden, der sozusagen WhatsApp mit KI-Unterstützung anbietet. Und ich als passionierter Signal-Nutzer, der kein Meta-Produkt auf seinem Smartphone oder seinem Computer hat, weil ich denke, mein Gott, das ist halt ein US-Unternehmen und Mark Zuckerberg krabbelt dem Herrn Trump in den Po, bis nur noch die Zehen rausgucken. Hab da ehrlich gesagt kein Vertrauen zu dieser Plattform. Trotzdem scheint es ja so zu sein, dass das Ganze...
Bei der Signal auch nicht so sicher ist, wenn ich mal der US-Regierung
folgen darf. Angriffspläne durchzugeben und zufällig einen Journalisten in der Gruppe drin zu haben, ja?
Richtig.
Ich will damit jetzt auch gar kein Fass aufmachen, aber so als Gedanke war für mich halt interessant. Wir haben es ja mit sensiblen Kundendaten, mit gesundheitsrelevanten Daten auch zu tun. Dass es trotzdem datenschutzkonform auch über WhatsApp funktioniert, finde ich halt spannend.
Das ist halt das sogenannte WhatsApp-Business und da gibt es dann eben Wege, dass, so wird es gesagt und wir glauben es jetzt einfach mal, weil wir wissen nichts Gegenteiliges, vielleicht schaltet sich Edward Snowden gleich noch dazu, aber gut, dass die Server, über die das läuft, WhatsApp-Business in Deutschland stehen. Das heißt, die Daten bleiben innerhalb der EU, sogar in Deutschland in diesem Fall und so geht es dann eben. Ne? Und ich finde, das ist ein hochinteressantes Thema, was da läuft. Und schauen wir doch mal, wie sich das entwickelt. Ne?
Wir können das vielleicht mal kurz in die Klammer setzen, dass es einfach Erfahrungswerte gibt, dass die Apps, die jetzt Hörakustikbetriebe selbst anbieten, also personalisierte Apps, dass die einfach nicht genutzt werden oder zu wenig genutzt und dass die Leute einfach so WhatsApp gewohnt sind, dass sie das halt lieber nutzen. Das ist, glaube ich, der Kern der Sache, warum das so wichtig ist, dass es weiter hochgezogen wird.
Genau, das war auch auf dem Sinfona-Event ein Thema. Also da wurde dann auch erzählt, dass wohl viele, die sich so eine App auf ihr Fachgeschäft haben personalisieren lassen und ihren Kunden auch angeboten haben, die Erfahrung machen mussten, es wird halt nicht so richtig genutzt. Ne? Man kann man ja auch verstehen, du hast im Zweifel die Hersteller-App als Fernbedienung sozusagen auf deinem Smartphone, noch diverse andere Apps und dann willst du da irgendwie auch noch diese App, wo ja dann auch ab und zu dann so Werbung vielleicht ankommt und was auch immer. Und daher die Idee, so hat es der Hardy Thürling, einer der drei Geschäftsführer von Sinfona, der darüber gesprochen hat bei dem Event, gesagt, machen Sie WhatsApp im Grunde zu Ihrer Fachgeschäfts-App. Also natürlich wird das Icon immer das WhatsApp-Icon sein. Aber das, was darin passiert und dann auch noch in Zukunft passieren kann oder könnte, könnte schon auch zu so einem Gefühl führen, dass man da wirklich mit seinem Akustikfachgeschäft kommuniziert.
Am Ende des Tages, so oder so, haben wir so viel Stoff in unserem Heft beieinander, dass ich getrost sagen kann oder wir getrost sagen können, da lohnt sich in jedem Fall die Nase reinzustecken.
Das sehe ich auch so. Und ich gucke hier gerade mal zur Uhr. Wir haben ungeschnitten, inklusive Intro und vorher nochmal so 10 Sekunden Anlauf, noch nicht mal 25 Minuten aufgenommen. Ich bin stolz auf uns.
Ja, wir haben es wirklich mal kompakt hingekriegt.
Wir haben heute so einen guten SNR, dass wir nicht so viel uns erzählen mussten, sondern uns gleich verstanden haben. Ne?
Das ist genau der Punkt. Insofern, ihr Lieben und liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Omni Direct.